Gut. Ich habe ja vorhin schon mich kurz vorgestellt, aber vielleicht sage ich noch ein paar mehr Takte zu mir, was jetzt vorhin gar nicht so genannt wurde. Ich bin also der Jockey, eigentlich Johannes Spörl, bin 43, bin Single, bin in Naila in Oberfranken aufgewachsen, bin seit 92 in München, wohne in einer Wohngemeinschaft, momentan mit zwei anderen Brüdern zusammen sozusagen. Das Zimmer vom Lukas ist jetzt sozusagen leer geblieben. Das ist jetzt unser Wohnzimmer. Es soll es zumindest werden, weil da ist noch nicht viel drin. Genau, ich bin künstlerisch unterwegs, mache viel Cartoons, Zeichnungen, Comics. Habe immer davon geträumt, Bücher zu machen. Mache auch Videos. Bin gelernter Webdesigner, sage ich mal, habe das jahrelang gemacht. War jetzt einige Zeit arbeitslos, bin momentan in einem Callcenter beschäftigt, halbtags, wo nicht viel Geld rausspringt, was sehr herausfordernd ist, davon zu leben. Und habe eigentlich vor, mich da meinen Zeichnungen zu widmen, was auch herausfordernd ist, weil man ja immer tausend Sachen findet, wie man sich ablenken kann. Genau. Habe so einige große Visionen und Träume, die aber irgendwie noch nicht da sind. Genau, das soll vielleicht mal reichen. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich einen Witz erzählen. Scheint da ganz gut anzukommen hier. Genau, und dann werden wir vielleicht noch erkennen, warum ich diesen Witz erzählt habe. Genau, also ein Witz ist, zwei Irren, Irre brechen aus einem Irrenhaus aus. Das ist ganz nett, aber um dieses Irrenhaus herum sind 100 Mauern, die sie natürlich erstmal überwinden müssen. Die ersten 20 sind gar kein Problem. Sie sind noch voller Elan, voller Tatendrang, voller Kraft. Der Freiheitswille ist auch noch so groß, dass es sehr schnell passiert. Die nächsten 30 werden dann schon schwieriger, weil die Kräfte gehen langsam aus, kriegen sie aber auch noch hin. Ab der 50. Mauer ist es eine Qual. Jede Mauer dauert ziemlich lange und nach jeder Mauer müssen sie dann auch noch sich ziemlich lange ausruhen. Als sie die 99. Mauer überwunden haben, sagt der eine zum anderen: Komm, es hat keinen Sinn, wir schaffen das nicht, wir kehren lieber um. Gut, ich habe mich überlegt, was werde ich heute predigen? Und damals, als ich dieses soziale Jahr gemacht habe, ging es so das Ende entgegen und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und ich hatte ein Wort von Gott bekommen, das hieß: Ich gebe dir die vergeudeten Jahre zurück. Und ich dachte damals: Ja, cool, das klingt, geht's für meine Berufswahl. Mein Vater meinte auch damals: Ich muss mal langsam in die Pötte kommen. Meine Geschwister stehen schon alle auf eigenen Beinen und ich bin immer noch da. Sie müssen mich versorgen. Es sind alles vergeudete Jahre. Und das fand ich dann sehr krass, dass Gott zu mir sagt: Ich gebe dir die vergeudeten Jahre zurück. Und habe das damals auf die Berufswahl bezogen. Heute, 20 Jahre später, gibt es so einige Sachen, auf die ich warte, die einfach nicht passieren und die sich einfach hinziehen. Und so hat dieses Wort: Ich gebe dir die vergeudeten Jahre zurück, nochmal eine viel tiefere Bedeutung, wo ich mich aber auch frage: Wie soll das eigentlich jemals funktionieren, dass ich die Jahre zurückbekomme? Kann es mir nicht vorstellen. Und wenn ich so mich mit Leuten unterhalte und auch durch verschiedene prophetische Eindrücke, die ich für Leute hatte, habe ich den Eindruck, dass es mehr Leute gibt, die so in so einer Umbruchsphase sind, die irgendwie große Visionen haben, große Träume haben und die einfach nicht kommen. Dass das Alte irgendwie nicht mehr funktioniert, das Neue aber noch nicht da ist und diese Spannung zwischen diesen beiden Welten zu sein, sehr groß ist. Und ich glaube, dass wir allgemein in so einer Umbruchsphase sind, dass Veränderung angesagt ist, aber dass das Neue eben noch nicht da ist und dass wir eben darauf warten. Und es gibt seit Jahrzehnten Prophetien über Erweckung und sie sind irgendwie nicht da, die ersten nicht da. Und ich denke, dass so die Frage ist: Okay, was mache ich, wie gehe ich damit um, wenn der Durchbruch einfach nicht passiert? Und jetzt kannst du mit der Präsentation anfangen. Was tue ich da? Und ich finde es immer sehr schön, wenn ich über Sachen predigen kann, wo ich da schon bereits durch bin und sagen kann, so funktioniert es, Leute, es lohnt sich. Ich bin aber in einer Situation, wo ich halt gerade noch drin stecke. Aber ich kann euch eben da ein paar Punkte sagen, wie man damit vielleicht umgeht. Genau. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Nämlich, du bist nicht allein. Weil wenn wir unser Leben anschauen, also es geht zumindest mir so, dann denken wir sind die Einzigen. Wir sind die Einzigen, die das gerade durchmachen. Alle anderen, denen geht es blenden, die schauen auch immer fröhlich aus. Und ich bin der Einzige, der das durchmacht. Alle anderen geht es gut, alle anderen haben tolle Sachen, die ich halt nicht habe. Und warum kriegen die das und ich nicht? Und das Problem ist, dass ich vielleicht Sachen habe, die die anderen nicht haben. Und für mich sind die so selbstverständlich, dass ich die gar nicht mehr beachte. Und die anderen beten da ganz verzweifelt dafür und fragen sich, warum sie die nicht bekommen. Und das Ding ist, dass wir halt nicht allein sind, sondern dass es anscheinend vielen so geht, dass sie auf ihren Durchbruch warten und der halt auf sich warten lässt. Genau, zum Beispiel der Elia in der Bibel, der war ja so verzweifelt. Der war so am Ende, dass er gesagt hat, Gott, es lohnt sich nicht, ich bin der Einzige, der treu geblieben ist, ich will sterben. Und Gott muss ihm da irgendwie den Kopf zurechtrücken und sagt ihm, nee, es sind noch 7000 andere. Also das ist alles andere als allein. Das steht übrigens in 1. Könige 19, Vers 14 und dann später im Vers 18. Der zweite Punkt, dass wir eben in guter Gesellschaft sind und dass in der Bibel sehr viele Beispiele drin sind, von Leuten, denen es ähnlich ging. Die haben große Verheißungen bekommen und mussten da teilweise jahrzehntelang drauf warten. Die waren treu, gottesfürchtig, aber irgendwie ist es nicht passiert. Und ich will einfach mal ein paar Punkte rausgreifen von so biblischen Personen, denen es so gegangen ist. Und da fällt mir als erstes der Abraham ein. Der hatte große Verheißungen, dass er Nachkommen haben soll, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und so zahlreich wie der Sand am Meer. Und wenn wir allein diese Verheißungen anschauen, dann merkt man, die können sich unmöglich in seinem Leben erfüllen. Also der kann sehr produktiv sein, sehr fruchtbar sein. Er wird auf jeden Fall zu seinen Lebzeiten nicht. Das Problem bei ihm war, es war überhaupt schwierig, überhaupt einen Nachfahren zu zeugen, weil nämlich seine Frau zwar wunderhübsch war, aber sie war halt unfruchtbar. Also allein das war schon schwierig, sich vorzustellen, okay, wie soll er denn jetzt Nachfahren bekommen und dann auch noch zahlreich wie die Sterne am Himmel, wenn seine Frau unfruchtbar ist. Und irgendwie scheint es Gott zu lieben, das Unmögliche auf die Spitze zu treiben, weil der Sohn der Verheißung kam dann, als Abraham schon eigentlich zeugungsunfähig war, weil er einfach zu alt war. Und als dann der Sohn der Verheißung endlich da war, sollte er ihn auch noch opfern. Und es war klar, es ist genau dieser Isaak und nicht irgendein anderer. Und da waren sehr viele Unmögliches, aber Gott hat es trotzdem gemacht. Und ich glaube, ein Punkt, den wir lernen dürfen, ist, wenn wir alle möglichen Unmögliches in unserem Leben haben, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott ein Wunder bringt, damit der Durchbruch kommt, damit die Verheißung passiert. Dann haben wir den König David. Der hat in jungen Jahren ist er zum König gesalbt worden, wusste also, okay, eines Tages werde ich König sein. Das Problem war, da war noch dieser Saul. Es war ganz offensichtlich, dass Gott nicht mehr mit Saul war und dass Gott mit David war, weil er war gesalbt. Aber der David hat gesagt, okay, ich werde den Saul nicht anrühren. Ich werde den Gesalbten Gottes nicht anrühren. Ich werde nicht nachhelfen, dass diese Verheißung passiert, dass ich König werde, sondern ich werde warten. Was für ihn aber hieß, Verfolgung, Ausharren, schlimme Situation, Todesangst. Dann war er noch mit so einem komischen Räuberpack unterwegs, also nicht die Traumhelden, die man sich vielleicht vorstellt. Und als er dann endlich König wurde, dann auch nicht über ganz Israel, sondern erstmal über Hebron. Und er musste weitere Jahre, glaube ich, warten, bis er dann endlich über ganz Israel gesetzt wurde. Dann haben wir den Josef, also auf dem Alten Testament, Der hat in jungen Jahren geträumt davon, dass einmal seine ganze Familie sich vor ihm verneigen wird. Das heißt, er wird mal jemand ganz Großes sein. Und als dann seine Brüder ihn in die Sklaverei nach Ägypten verkauft haben, schien das irgendwie ziemlich unmöglich zu sein. Wie sollen die sich von mir verneigen, wenn die Kilometer weit weg sind von mir? Und er war treu, er war gottesfürchtig, aber es schien irgendwie immer schlimmer zu werden. Erst als Sklave verkauft, dann war er unschuldig im Gefängnis und dann hat ihn noch der verraten, der ihn eigentlich rausholen sollte, hat vergessen, dass er ihn da mal ein Wort für ihn einlegt. Ich glaube, er hat 17 Jahre gewartet, bis er dann endlich da war, wo er hin wollte. Aber als dann der Punkt da war, dass er aus dem Gefängnis rauskam, da war er bereit. Er hatte den Traum vom Pharao nicht nur auslegen können, und hat damit ganze Nationen gerettet vor dem Hungerstod. Gestern war er noch im Gefängnis und heute der zweite Mann in Ägypten. Also es kann sehr plötzlich passieren. Und als Schluss möchte ich noch die Maria herausgreifen, die Mutter Gottes, weil die Verheißung, die sie bekommen hatte, klang ja sehr groß und wunderbar und unmittelbar. Und da möchte ich kurz vorlesen, was der Engel ihr sozusagen prophezeit hat. Das ist Lukas 1, Vers 30 bis 33. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das klingt alles sehr groß, sehr wunderbar. Da ist von Herrschaft die Rede, von einem Thron. Er wird groß sein. Die Herrschaft von David wird auf seiner Schulter sein. Und ich kann mir vorstellen, als dann die Maria nach Bethlehem reisen musste, um zu dieser Volkszählung zu gehen, hochschwanger, in armen Verhältnissen, hat sie sich gedacht, okay, wie sieht das jetzt aus? Dann haben sie keine Herberge gefunden, mussten im Stall unterkommen. Herodes verfolgt die Familie, sie mussten nach Ägypten fliehen. Die große Verheißung, und es sieht erstmal ganz anders aus. Und als dann Jesus später, 30 Jahre später, aufgetreten ist, ist er auch nicht so wie der Messias aufgetreten, wie sie sich das damals vorgestellt haben, dass er die Römer rausschmeißt. Also, sehr langes Warten. Das ist der dritte Punkt. Es kann länger dauern, als wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir eine Verheißung bekommen, hört sich das oft immer sehr unmittelbar an, sehr direkt, sofort, frisch und kurz bevorstehend. Es sieht so aus, als müssten wir nur die Hand ausstrecken und dann ist es greifbar. Dass es manchmal sehr oft ein bisschen länger dauert, haben wir ja gerade an den biblischen Beispielen gesehen. Und zwischen dem Ort der Verheißung und der Erfüllung liegt meistens eine große Distanz, meistens sogar eine Wüste und manchmal müssen wir sogar die Verheißung opfern und loslassen. Wenn ich in München bei schönem Wetter auf dem Olympiaberg stehe, dann kann ich oft die Alpen sehen und ich denke, ich muss nur die Hand ausstrecken, dann kann ich die Bergspitzen berühren. Und wenn ich aber tatsächlich eine Bergspitze berühren möchte, muss ich eine große Distanz überbrücken, ich muss Umwege fahren, über Berge und Täler. Und wenn ich dann dort bin, steht mir noch eine schwere Bergtour bevor, bevor ich dann wirklich... Also das, was so unmittelbar ausschaut, kann meistens ein bisschen länger dauern. Und da möchte ich kurz in Klammern ein paar Sachen über das Wesen der Prophetie sagen. Weil man könnte ja meinen, okay, wenn Gott prophezeit, das und das wird passieren, dann könnte man meinen, okay, das passiert ja sowieso. Wir warten einfach ab, bis es passiert. Und der Punkt ist aber, auch wenn es in der Prophetie nicht genannt wird, dass es da oft Bedingungen gibt. Es gibt einen Part, den Gott tun muss, den wir gefälligst dann auch sein lassen, dass Gott es auch wirklich tun kann. Und dann gibt es einen Part, den wir tun müssen, wo es unsere Aufgabe ist, da zu handeln. Dass wir uns zum Beispiel in Position bringen, dass wir ins Gebet gehen und Gott sagen, okay, was ist jetzt meine Rolle, was ist meine Aufgabe? Dass wir Gott auch diese Prophetie immer wieder vorhalten. Du hast gesagt, das willst du tun, dann tu es doch bitte auch. oder dass wir eben schauen, was ist unser Part, was können wir da tun. Also wenn ich eine Verheißung habe für Afrika, dann würde ich gut daran tun, mich mit Afrika zu beschäftigen, mich mit der Kultur, mit der Geschichte zu beschäftigen, wenn ich ein konkretes Land habe, die Sprache zu lernen, dass ich mal hinfahre, einen Einsatz mitmache, mich mit Leuten zusammentue, die da ein ähnliches Herz haben, Leute frage, die dort waren. Also dass ich irgendwie Aktionen auch zeige, dass Gott merkt, ja, das ist mir wichtig, das möchte ich tun. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe diese Berufung für die Nation. Ich wollte lange Jahre davon nichts wissen, weil ich dann auch selber eine Krise hatte. Aber wo ich dann gesagt habe, okay, wie sieht es denn aus? Weil ich habe auch gedacht, es muss mir jemand bestätigen und ich muss wissen, wie es ausschaut. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann ewig warten, bis ich rausfinde, wie es ausschaut und bis mir das jemand bestätigen soll. Ich muss einfach losgehen. Und ich wusste damals überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Und dann bin ich halt auf verschiedene Einsätze gefahren und habe dann da verschiedene Sachen gemacht. Und jetzt kristallisiert sich so langsam raus, wie das ausschauen kann, aber ich weiß es letztendlich immer noch nicht genau, wie das ausschaut. Aber es ist wichtig eben, okay, bringe ich mich in Position, gehe ich vorwärts, erfülle ich meinen Part. Und das ist eine Frage, die ich mir stellen kann, okay, die Prophetie erfüllt sich nicht, liegt es vielleicht daran, dass ich meinen Part nicht erfüllt habe. Da möchte ich mal ein paar Punkte sagen über das, wie man Prophetien oder was hinter Prophetien steckt. Die klingen ja manchmal sehr großartig, aber was bedeuten die? Das heißt sehr oft, Gott möchte was sofort tun, er möchte was bald tun oder so gleich demnächst. Und das heißt aber, das kann jederzeit passieren. Zum Beispiel hat Samuel über Saul gesagt, heute hat Gott das Königtum von dir genommen. Ich glaube, er hat es sogar mehrmals gesagt. Und Saul hat noch mindestens 10 Jahre regiert. Also wenn Gott sagt, er tut etwas jetzt, kann es trotzdem einige Zeit dauern. Das ist ja der alte Gassenhauer, Gott sagt, ich komme bald. Und es ist jetzt 2000 Jahre her. Oder es gibt die Verheißung, er möchte den Wunsch deines Herzens erfüllen. Und wir denken natürlich, ja, der Wunsch meines Herzens ist ganz klar, ich möchte das Traumauto haben, ich möchte die Harley Davidson haben, wie Stefan Dries immer sagt, ich möchte meine Traumfrau haben, ich möchte mein Traumhaus haben. Aber der Punkt ist, dass Gott weiß, was wirklich mein Herz braucht und was der Wunsch meines Herzens ist. Und das wird er stillen, nicht unbedingt, was meine Seele sich wünscht. Oder wenn über dir ausgesprochen wird, du bist ein Mann der Geduld, eine Frau der Liebe Gottes, eine Frau des Glaubens, dann kann es bedeuten, dass du genau in diesen Punkten herausgefordert bist. Dass deine Geduld herausgefordert wird, deine Liebesfähigkeit und dein Glaube. Oder wenn es heißt, ein großer Sieg steht bevor, du bist ein Überwinder. Einem großen Sieg geht natürlich ein großer Kampf davor. Ja? Oder wenn du Überwinder bist, gibt es auch irgendwas zu überwinden. Aber es ist eben auch die Verheißung, du wirst es überwinden. Du wirst den Sieg erringen. Oder wenn es heißt, du hast einen weltweiten Dienst, klingt ja auch sehr toll. Aber das heißt dann auch härteres Training. Du wirst ausgesondert sein, da werden andere Maßstäbe an dich gelegt. Und ich habe ja den Eindruck, dass ich einen weltweiten Dienst habe und das könnte ein Schlüssel sein, warum gewisse Sachen so lange dauern, weil Gott halt da entsprechend lange vorbereitet. Und ich habe mir das nicht rausgesucht. Ich habe kein Problem, in Deutschland zu sein. Ne? Dann noch ein paar Worte zu persönlicher Prophetie, weil persönliche Prophetie hängt, wenn da andere Personen mit vorkommen, hängt das eben auch davon ab, wie andere Personen reagieren. Weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat, ist der andere jetzt nicht verdammt dazu, sozusagen diese Prophetie zu erfüllen. Und wenn er halt nicht will, dann will er halt nicht. Dann kann die Prophetie die Verheißung von Gott gewesen sein. Aber wenn sich der andere querstellt, dann passiert es halt nicht. Wenn Gott eine Prophetie immer in der Gemeinde gibt, dann kann er ja sich darum kümmern, dass dann die Leute, die im Weg stehen, halt woanders hingehen und dann kann es passieren. Aber wenn das persönliche Sachen sind, kann es durchaus sein, dass eben, weil die andere Person da nicht mitspielt, dann diese Verheißung auch nicht passieren wird. Und dann ist es eben sinnvoll zu sagen, oh Gott, Gott, okay, wenn das so ist, was sagst du denn jetzt aktuell dazu? Oder sich mit Leuten auszutauschen, die sich da vielleicht auskennen. Und ja, also ich habe da selber auch sehr viel Schmerz erlebt, weil eben persönliche Sachen nicht passiert sind und ich mich gefragt habe, bin ich jetzt total blöd? Und für mich war das eine Offenbarung, es zu hören, dass eben da Menschen auch sich entscheiden können, wie sie das machen. Und bin da selber auch noch nicht durch, wie ich da. Gut. Nächster Punkt, den ich gelernt habe, okay, wenn es schon ein bisschen länger dauert und ich nicht weiß, wie lange es noch dauert, ist es doch ganz sinnvoll, die Wartezeit zu genießen. Weil wenn ich schon warten muss, dann soll es wenigstens Spaß machen. Also wenn ich beim Doktor bin und weiß, es dauert mindestens eine Stunde, ist es vielleicht nicht so geschickt, da rumzurennen und ja, warum komme ich denn nicht dran und die sind doch doof, dass die mich nicht dran nehmen. Und dann wäre es angebracht, hock dich hin, nimm dir ein Buch, nimm dir eine Zeitschrift, leg die Füße hoch, na gut, vielleicht nicht die Füße hochlegen, aber entspann dich halt. Genieß die Zeit, mach das Beste draus. Und das Volk Israel war da in einer ähnlichen Situation. Die hatten sich ja gedacht, die sind unbesiegbar. Gott ist immer mit ihnen, die Bundeslade ist da, der Tempel ist da, ihnen kann nichts passieren. Sie können machen, was sie wollen, weil Gott ist ja mit ihnen. Und dann war das große Manöver passiert, sie sind belagert worden, sind erobert worden. Es sind sie in der Gefangenschaft und die haben gedacht, das kann nur ein Irrtum sein. Da ist irgendwas schiefgegangen, wir sind bestimmt bald wieder zurück. Und dann kommt der Prophet Jeremia und sagt, es sieht ein bisschen anders aus. Und das möchte ich auch kurz vorlesen. Das ist Jeremia 29, Vers 5 bis 7. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Also mit anderen Worten, es wird ein bisschen länger dauern. Richtet euch ein, packt die Koffer aus, baut Häuser, pflanzt Gärten an, heiratet, bekommt Kinder, bekommt Enkelkinder. Und allein daran merkt man schon, es wird ein bisschen dauern. Nämlich genau 70 Jahre. Und es ist so, tja, da würde ich schon mal die Koffer auspacken und mir vielleicht auch einen Kleiderschrank besorgen. Also es ist eine längere Dimension und solange wir nicht wissen, wie lange es dauert, ist es ganz sinnvoll. Okay, dann genieße ich wenigstens die Wartezeit, nutze ich die Zeit sinnvoll, lass an mir arbeiten, pflege meine Beziehung zu Gott, bereite mich vor, tu, was ich kann. Also solange ich zum Beispiel nicht in ein Land kann, wo ich die Berufung hin habe, kann ich ja schon mal die Sprache lernen. Der nächste Punkt ist, man denkt ja oft, okay, es zieht sich hin, muss irgendwas falsch sein, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich bin schuld. Und der Punkt ist der, du musst nicht unbedingt schuld sein. Und wir schauen auf uns, denken, okay, das muss an meinem Versagen liegen, an meiner Sünde, kennen ja unsere Lieblingssünden und das ist ja bestimmt ganz schlimm und und das Ding ist, dass Gott uns aber meistens viel anders anschaut, als wir uns anschauen, weil er sieht unser Herz, er sieht die Sehnsucht, ihm zu gefallen. Und das fand ich jetzt neulich mal sehr cool, da hat mir jemand geschrieben und das war richtig so eine Offenbarung für mich, weil der hat mir nämlich geschrieben, dass die ganzen Helden in der Bibel oder einige dieser Helden, dass die jetzt auch nicht so toll waren. Zum Beispiel gibt es den Abraham, der hat ein bisschen nachgeholfen, dieser Verheißung mit dem Sohn. Okay, die Frau kann kein Kind zeugen, dann nehme ich halt die Magd. Da habe ich auch einen Sohn. Und heute haben wir noch Probleme mit den Nachfahren dieses Sohnes. Dann hat er nicht zu seiner Frau gestanden, er hat sie als seine Schwester ausgegeben, als es heikel wurde. Die Sarah hat nicht geglaubt, dass sie ein Kind bekommt, als dann die Verheißung war, in einem Jahr werdet ihr euren Sohn haben. Die hat gelacht. Hat also damit ausgedrückt, das ist unmöglich. Und Gott hat es trotzdem getan. David hat Ehebruch begangen und danach noch einen Mord. Und Gott sagt, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mose erkennt seine hohe Berufung, hilft aber auch nach und bringt jemanden um. Ist also ein Mörder. Und dann kommt Gott her und sagt, okay, jetzt berufe ich dich. Und die Sachen, die wir als unmöglich anschauen oder wir sind so blöd, wir haben es verbockt, dann ist ja kein Wunder, wenn das nicht passiert, was Gott uns verheißen hat, dass Gott für Gottes anscheinend nicht das Problem ist. Es mag natürlich Sachen geben, wo es tatsächlich ein Grund ist, dass wir irgendwas gemacht haben, was das verhindert, aber letztendlich gebraucht Gott Menschen, die schwach sind, die unperfekt sind und die halt schuldig sind. Deswegen ist er ja auch ans Kreuz gegangen, weil er weiß, wir schaffen es nicht alleine. Der nächste Punkt, auch ganz wichtig, gib die Hoffnung nicht auf. Wenn sich Sachen hinziehen, wenn es nicht dauert, hat man oft den Eindruck, okay, ich schmeiße es lieber hin. Ich habe vorhin erzählt, ich habe eine Berufung und ein Herz für Nordkorea. Und dann war ich letztes Jahr in Südkorea, um den Gemeinden dort ein bisschen ein Herz zu geben für Nordkorea, dass sie dafür beten. Und wir waren richtig schockiert, dass wir gemerkt haben, die haben keine Ahnung, was in Nordkorea passiert. Und die wenigsten beten für Nordkorea. Und ich habe dann irgendwann angefangen, als ich dann in diesen Gemeinden gepredigt habe, zu beten, ob Gott mir ein Wort gibt für die Gemeinde jeweils. Und dann hatte ich für eine Gemeinde ein Wort, was mich selber sehr angesprochen hat. Das finde ich immer gemein, wenn ich Eindrücke für Leute habe, dass ich ihnen dann Sachen sagen muss, die ich selber nicht glauben kann. Und dann Gott zu mir selber auch noch spricht. Und das Wort war folgendermaßen, dass sie schon sehr lange für eine Sache beten, dass sie treu sind, geglaubt haben, gebetet haben, gehofft haben, aber es ist einfach. Und jetzt ist der Schmerz der Enttäuschung so groß, dass der Schmerz größer wäre, weiter zu beten und weiter zu hoffen und weiter enttäuscht zu werden, als zu sagen, okay, wir geben es einfach auf, dann können wir auch nicht mehr enttäuscht werden. Und dass aber Gott sagt, dass er sie bittet, doch bitte weiter zu beten, weil es würde sich lohnen. Und dann habe ich noch ein Wort dazu bekommen, was eben in dem Kontext von der anderen Bibelstelle steht, die ich vorhin vorgelesen habe, nämlich Jeremia 29, 11 bis 14 ist das jetzt. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist auch eines meiner Lieblingsbibelstellen. Und da sage ich normalerweise immer, ich habe gute Gedanken über euch, Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und Luther übersetzt aber, dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet. Und in dem Fall war es ja das Ende der babylonischen Gefangenschaft. Und wenn ich jetzt auf dieses Wort beziehe, was ich da hatte, eben das Ende, dass das, was wofür ihr betet, dass es passiert. Oder in unserem Fall, dass der Durchbruch, auf den wir hoffen, dass der passiert. Und das Krasse war eben, dass mich das selber auch sehr angesprochen hat, weil ich das eben sehr kenne, dass der Schmerz der Enttäuschung größer ist, als weiter zu hoffen. Und dann kam aber hinterher einer auf mich zu und hat gesagt, ja, sie beten schon so lange für Nordkorea. Endlich mal eine Gemeinde, die es getan hat. Und es hat sie sehr ermutigt, weiter zu beten. Und ich glaube, dass Korea bald eine Wiedervereinigung erleben wird. Könnte sein, dass es in 2 Jahren ist oder so. Also diese Dimension, ne? Also Gott erinnert uns daran, an der Verheißung festzuhalten und nur weil es länger dauert oder sich hinzieht, heißt es nicht, dass es nicht mehr passiert. Und dass er uns ermutigt, haltet doch bitte dran fest, betet weiter, hofft weiter, weil es sich lohnt. Genau. Jetzt sind wir wieder am Anfang beim Witz. Gib die Hoffnung nicht auf. Du weißt nicht, wo du gerade stehst. Es wäre töricht, bei der 99. Mauer zu sagen, lass uns umkehren, weil nur noch eine Mauer vor uns liegt, die wir überwinden müssen. Und umzukehren wäre in dem Fall sogar schwieriger, weil sie nämlich 99 Mauern zurückgehen müssen. Und vorwärts wäre es nur eine Mauer. Also gib die Hoffnung nicht auf. Der nächste Punkt ist, dass es entscheidend ist, wie ich mit der momentanen Situation. Ich kann vielleicht nichts daran ändern, dass die Sachen nicht passieren, auf die ich hoffe. Dass meine Lebensumstände halt so sind, wie sie sind. Dass ich zum Beispiel gerade im Callcenter arbeite, was nicht mein Traumjob ist, und das Geld nicht so prickelnd ist. Aber es ist eben entscheidend, wie ich drauf schaue. Und da habe ich ein kleines Video, was das vielleicht illustrieren kann. Und das ist die gekürzte Version. Ich habe noch eine längere Version, aber ich dachte, für die Predigt ist das ein bisschen zu lang. So, und jetzt geht der Beamer wieder nicht.
Hallo, ich bin der Jocki. Ich wohne in der Lobpreisstraße. Hallo, ich bin der Jocki und ich wohne in der Moserstraße. Ah, bitte. Zitronen. Und ich möchte euch ein paar Sachen erzählen, für die ich dankbar sein kann. Wo soll ich noch anfangen? Das Leben ist echt scheiße. Am Anfang natürlich bin ich so froh darüber, dass ich dankbar sein kann. Allen anderen geht es besser, aber mir nicht. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann gibt es da natürlich einige Sachen, einige Probleme, wo ich nicht weiß, wie die sich jemals klären sollen, wie ich die jemals loswerden soll. Aber wenn ich auf die Vergangenheit zurückschaue, dann kann ich doch mit Erstaunen feststellen, dass es da einige Sachen gibt, wo ich früher dachte, das ist unmöglich, dass ich das Problem jemals überwinde. Ich wusste noch nicht mal, wie das überhaupt funktionieren soll, wie ich da überhaupt hätte anfangen sollen. Es war für mich zum Beispiel früher ein riesiges Problem, vor mehr als 3 Leuten irgendwas zu sagen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie jemand freiwillig Referate hält. Und durch Gottes Gnade, das wäre eine eigene Geschichte, habe ich heute damit weniger Probleme. Bis gar nicht. Es macht mir nichts mehr aus, in einem Mikrofon zu sprechen, ich finde es sogar besser, wenn meine Stimme verstärkt wird und ich nicht schreien muss. Ich liebe es, vor Menschen zu stehen. Ich liebe es, Workshops zu halten. Ich liebe es, zu predigen. Nach all den Jahren, wo ich treu war, nach all den Jahren, wo ich gedient habe, immer noch der gleiche Scheiß. Probleme sind immer noch die gleichen. Ich werde immer noch nicht gesehen, auch immer noch nicht anerkannt für das, was ich geleistet habe. Warum schmeiße ich den Laden nicht einfach hin? Warum lasse ich es mir nicht einfach gut gehen wie die anderen? Ich merke immer wieder, wie das Wort Gnade über meinem Leben geschrieben ist, wo ich sehe, wo Gott mir gnädig ist, wo Dinge passieren, die anderen vielleicht so nicht passieren. Und so fängt es schon mit meinem Namen an, Johannes, Gott ist gnädig. Ich hatte immer wieder den Eindruck, wenn ich in die Nation gegangen bin, in fremde Länder, was eigentlich überhaupt mein Ding ist, was Gott sagt, habe ich dir nicht gesagt, dass meine Gnade mit dir ist. Und ich bin immer sehr froh gewesen, wie wir untergekommen sind, wie wir versorgt wurden, wie es Sachen gab, die andere nicht bekommen haben. So weiß ich, in der Mongolei waren wir in einem wunderbaren Guesthouse, Oasis genannt. Wir hatten ein herrliches Frühstücksbuffet, die tollsten Gasteltern, wo die Gabe der Gastfreundschaft aus jeder Pore rausgeflossen ist. Wir konnten Mittagessen nach einer europäischen Speisekarte. Es gab Kuchen und einen Kühlschrank voller Getränke, die man sich aussuchen konnte. Wir durften in einem mongolischen Ger schlafen. Und ich weiß von anderen aus dem gleichen Team, wir waren ungefähr 100 Leute, die haben zum Frühstück eine Tasse Kaffee bekommen und einen Marshmallow. Und das war's.
Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele Sachen, die einfach ungerecht sind.
Ich erlebe immer wieder Mangel Ich muss auf Sachen warten, die für mich unsinnig sind. Und ich bin geneigt dazu, mich auf diese Sachen zu konzentrieren, die ich nicht habe. Und dann merke ich, dass ich doch einige Dinge klar habe, wo andere nach Jahren immer noch kämpfen oder die immer noch da rummurksen. So war für mich immer klar, in welche Gemeinde ich gehöre, wo mein Platz ist. Ich bin natürlich auch jemand, der sehr treu ist und der nicht bei jedem geringsten Problem schon wieder weiterzieht.
So ein Scheiß einfach, so ein Scheiß einfach. Ah, wie zu heiß.
Meine Berufung ist sehr klar. Ich habe sehr viele Prophetien, ich habe sehr viele Eindrücke. Es war immer klar, welche Gaben ich habe. Ich habe mich danach ausgestreckt, einfach ausprobiert und habe es rausgefunden. Und andere wissen nicht, was ihre Berufung ist. Andere wissen nicht, was ihre Gaben sind. Und andere fragen sich, welche Gemeinde ist ihr Platz? Und dann leben wir in Deutschland und die scheißen die vorne hin. Alles wird teurer, jeder zieht dich unter den Tisch. Was bringt mir das, dass ich hier in Sicherheit lebe? Wenn sie dich auf der Straße ausrauben, jeder schickt dir irgendwelche blöden Rechnungen, die musst du noch bezahlen. Und natürlich bin ich dankbar, dass ich Jesus haben darf. Dankbar, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufwachsen durfte, dass es für mich nie eine Frage war, ob Gott existiert. Ich habe so einige Zweifel, einige Fragen gehabt, die ich vielleicht immer noch habe in Bezug auf Gott, aber es wirklich gut mit mir meint, ob die Sachen, die gesagt werden, wirklich stimmen. Aber ich habe nie Zweifel gehabt, ob Gott existiert. Und ich bin so froh, Jesus zu haben. Ich bin so froh, dass ich mich an Jesus wenden kann.
Da lebe ich mit Jesus, bin mit ihm unterwegs. Was bringt mir das? Manchmal frage ich mich, ob ich nicht eher mehr Probleme habe mit ihm, als ohne ihn. Wenn ich ihn nämlich nicht hätte, würde ich einfach drauf scheißen oder einfach Sachen machen.
Und ich könnte hier endlos weitermachen. Aber wahrscheinlich schaut sich das dann keiner an. Also mache ich hier einen Stopp. Und ich will euch ermutigen, in der Lobpreisstraße zu wohnen. Ich will euch ermutigen, dankbar zu sein. Ich will euch ermutigen, auf die Dinge zu schauen, die wunderschön sind und die da sind. Und selbst wenn es dir noch so schlecht geht, es gibt immer Sachen, für die du dankbar sein kannst. So mach dich auf die Suche, mach dich auf den Weg. Und du wirst Dinge finden, wofür du dankbar sein kannst. Und je mehr du dankst, desto mehr wirst du finden, wofür du dankbar sein kannst. Und es zieht dich nach oben.
Ich könnte jetzt hier noch endlos erzählen, aber ich muss los, Leute. Ich muss los. Ich habe nämlich jemand eine Kamera gefunden, die war echt teuer. Und der kann echt froh sein, dass er sie mir zurückgeben will. Weil er hat echt was erlebt. Er hätte echt was erlebt, wenn er die nicht zurückgegeben hätte. Das ist echt eine Gemeinheit. Ja, dass mir immer Sachen passieren und nie passiert was Gutes. Also dann, Leute, macht's gut. Bis dann.
Gut, ich glaube, es ist was klar geworden. Also wir können unser Leben anschauen. Und wie wir das anschauen, entscheidet, wie wir uns fühlen. Unser Leben wird sich vielleicht nicht geändert haben, die Situation, in der wir sind, aber wenn wir uns auf die Suche machen, wofür wir dankbar sein können, dann werden wir immer mehr Sachen finden. Aber wenn wir anfangen, Sachen zu suchen, die halt schief laufen, wo wir halt benachteiligt werden und wo andere bevorzugt werden, dann werden wir auch immer mehr Sachen finden, die vielleicht sogar gar nicht richtig sind. Und das ist dann eine Abwärtsspirale. Und ich denke, es ist sinnvoller, in der Lobpreisstraße zu wohnen. Genau. Dann, genau, also ich habe jetzt angefangen, eine Videoserie, die ich Angel Dust nenne, wo ich dann eben immer Punkte sage, wofür ich dankbar bin. Und hatte vorher in meinem Blog eine Textserie, sage ich, die ich genannt habe, What Grace is Given to Me, wo ich eben auch angefangen habe zu sagen, okay, wofür kann ich dankbar sein? Für die großen und für die kleinen Dinge. Genau, der nächste Punkt ist, dass der Durchbruch unerwartet kommen kann. Also ich habe zumindest die Tendenz, dass ich mein Leben anschaue und sage, okay, jetzt warte ich schon so lange, dass das ist passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es demnächst passiert. Es ist eigentlich unmöglich, dass da und da irgendwas passiert. Was soll da schon passieren? Aber das Ding ist, dass Gott Sachen tun kann, die von heute auf morgen passieren und die vorher nicht absehbar waren, weil ich einfach auch nicht alles sehen kann. Das haben wir ja vorhin beim Josef gesehen. Er war jahrelang im Gefängnis, er war unschuldig drin, also gab es eigentlich auch keinen Grund, dass er rauskommt. Und dann träumt der Pharao und auf heute, auf nachher ist er draußen. Oder eine Geschichte, die mir sehr gut gefällt, ist in 2. König 7, 1 bis 20. Es würde jetzt zu lang dauern, sie vorzulesen. Samaria wird belagert und es ist so schlimm, dass Taubenmist für teures Geld verkauft wird und die Leute ihre eigenen Kinder essen. Und das kriegt der König mit und ist dann so erzürnt, dass er zum Propheten rennt und ihn zur Sau machen will. Und dann sagt der Prophet, ich vergesse immer, welcher Prophet es ist, glaube Elia, sagt, dass morgen wird ein Kilo Weizen und ein Kilo Mehl so und so viel Geld kosten, was anscheinend sehr wenig war. Und dann sagt ein Diener von dem König, ja, dann müsste ja Gott Fenster im Himmel machen, damit es passiert. Also sagt, es ist unmöglich, wie soll denn das gehen, wir sind hier am Verhungern, warum soll dann morgen Mehl so? Und dann sind die Aussätzigen in der Stadt und sagen, ja, wir sind ja eh am Verhungern. Eigentlich können wir auch mal ins Lager vom Feind gehen und fragen, ob die uns was zu essen geben. Weil wenn die uns umbringen, dann sind wir halt tot, aber sterben tun wir sowieso. Und dann gehen sie hin und finden dieses Lager verlassen vor, als wären die panikartig aufgebrochen und hauen sich erstmal den Bauch voll und denken dann, okay, wir sollten vielleicht den Leuten in der Stadt sagen, dass es hier Überfluss gibt, bevor die uns dann irgendwie dafür bestrafen, wenn die es rausfinden. Und dann schaffen sie tatsächlich die ganze Beute in die Stadt, finden raus, dass die irgendwie panikartig aufgebrochen sind, weil sie nämlich ein Geräusch gehört haben, was aber nicht da war, was ihnen den Eindruck gegeben hat, dass sie verfolgt werden. Und dann haben die alle ihre Waffen von sich geschmissen und sind losgerannt, ohne irgendwas zu packen. Und tatsächlich war es am nächsten Tag so, dass dann tatsächlich alles total billig war. Das heißt, Gott kann Sachen tun, von heute auf morgen, die wir nicht absehen können und wo wir gerade noch Mangel haben, im Minus sind, dass er auf einmal das Plus macht. Ich habe ja dieses schöne Büchchen von Reinhard Bonnke, vom Minus zum Plus. Genau, dass der Mangel auf einmal Überfluss ist und nicht, okay, jetzt habe ich gerade mal null und dann tue ich mühsam arbeiten, dass ich dann wieder was habe, sondern Gott kann einen Strich durchs Minus machen und dann ist auf einmal ein Plus da. Also der Durchbruch kann unerwartet kommen. Ein sehr schöner Punkt ist noch der nächste, sich am Durchbruch von anderen freuen. Auch wenn ich selber warte auf meinen Durchbruch und scheinbar nichts passiert, erlebe ich doch, dass andere einen Durchbruch erleben. Und ich habe vor Jahren mal eine Predigt gehört vom Steve Thompson, wo er eine These, Theologie vertreten hat, die man jetzt sehen kann, wenn man will. Ich fand es aber sehr spannend. Er hat nämlich gesagt, wenn ich mich am Segen anderer freue, dann setzt es einen Segen für mich frei. Und er hat gesagt, die konnten gar nicht erwarten, sich gegenseitig ihren Segen zu erzählen, damit sie eben selber auch gesegnet werden. Und haben sie dann erzählt, ja, ich habe jetzt das tolle Auto geschenkt bekommen und ist das nicht cool? Und dann eben nicht neidisch zu sein, ja, ich habe nur diesen schäbigen Wagen und er hat jetzt diesen tollen Wagen bekommen und sondern sich daran zu freuen. Und die haben das anscheinend auch so erlebt. Und ob man das jetzt sieht oder nicht, ist eine Sache, aber ich finde es gut, sich eben am Durchbruch anderer zu freuen, weil ich dann nämlich merke, aha, es kann passieren. Und da möchte ich jetzt eine Geschichte herausgreifen, nämlich es gab eine Zeit, wo ich von sehr vielen christlichen Ehen gehört habe, die gerade in die Brüche gegangen sind oder drohten zu scheitern. Und ich habe ein Herz dafür zu beten, dass eben Ehen wiederhergestellt werden und dass die Wiederherstellung nicht passiert, wenn die Ehe dann geschieden ist und jahrelang Zerbruch war und dann geht es langsam wieder zurück, sondern dass die Ehe wiederhergestellt wird. Und bei einigen war es halt so, dass das dann völlig aus war, dass die teilweise wieder neue Partner hatten und mit denen auch schon wieder uneheliche Kinder und so. Und ich dann gesagt habe, so, pff, ich habe da keinen Bock mehr dafür zu beten. Wenn die na gut, auf jeden Fall gab es eine Frau, die, wo ich wusste, dass sie Eheprobleme hat. Und mit der war ich auf einer Prophetenschule in Landshut vom Stefan Dries, da sind wir immer hingefahren. Und dann gab es eine Übung, wo dann sie in der Mitte war. Und Ich wurde an ein Wort erinnert, was ich mal für jemand anders hatte. Ich habe da ein Pärchen gesehen, wo ein dicker Strick war, der hin und her gerissen wird. Und in der Mitte ist er schon ausgefranst. Und dass eben an ihrer Beziehung gezerrt wird und dass sie Angst haben, dass sie zerbricht, dass dieser Strick eben reißt und dass Gott sagt, die Beziehung wird halten. Und ich dachte eben, ich sage ihr das weiter, das wird sie sicherlich ermutigen. Und zu meinem großen Entsetzen war die total aufgelöst. Sie war nämlich gerade an dem Punkt, dass sie der Meinung war, okay, jetzt kann sie ihre Ehe loslassen, es lohnt sich nicht mehr zu kämpfen und dass Gott ihr auch die Freiheit gibt, so loszulassen. Und dass ich ihr dann sage, ja, die Beziehung wird halten, das war für sie, also sie war ja eh schon am Ende, seelisch und körperlich, und dass sie jetzt weiter hoffen soll, dass diese Ehe hält, das war für sie total herausfordernd. Und für mich war schon klar, es ist nicht gut, irgendwelche Beziehungen zu prophezeien, weil das eben sehr seelisch auch sein kann. Aber bei der Ehe dachte ich mir, ist doch ermutigend, cool. Und ich habe mich lange gefragt, ob das überhaupt gut war, das weiterzugeben. Aber ich habe dann eben auch sehr intensiv eben gerade für diese Ehe gebetet. Und die haben dann auch wirklich beide zusammen für ihre Ehe gekämpft. Er ist dann auch ausgezogen aus der gemeinsamen Wohnung. Und es schien so zu sein, dass er aus seinem Muster nicht raus konnte und dass er halt gewisse Sachen nicht loslassen konnte. Da ging es immer um Finanzen. Und sie ist nicht zur Ruhe gekommen und hat gesagt, Gott, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich bin körperlich fertig, ich kann nicht mehr hoffen, ich will nicht mehr. Und Gott hatte immer gesagt, halte dran fest, mach weiter. Und es ging jetzt auch, glaube ich, 1-2 Jahre. Und jetzt hat sie mich neulich angerufen, dass sie jetzt ihren 22. Hochzeitstag hatten und dass sie dann spontan beschlossen haben, in der Gemeinde am nächsten Tag ihr Eheversprechen zu erneuern. Und sie haben dann unter Tränen Zeugnis gegeben, wie Gott ihre Ehe wiederhergestellt hat, weil sie hatten die richtigen Freunde, die für sie gebetet haben, an ihnen festgehalten haben, sie unterstützt haben, haben die richtigen Seminare besucht und ihr Mann ist wie verwandelt. Er liest wieder in der Bibel, kriegt eigene Offenbarungen, ist auf einmal total zärtlich und romantisch, was er anscheinend früher nicht war. Und sie haben gemerkt, es macht nicht Sinn, dass ihr Mann in die gemeinsame Wohnung zurückzieht, weil er dann einfach wieder in die alten Muster fällt. Sie sollten eine neue Wohnung suchen. Und als sie da Zeugnis gegeben haben in der Gemeinde, wurde eine Familie verabschiedet, die eine Arztfamilie, die woanders hingezogen ist, weil er eine Praxis übernommen hat. Und die haben in so einem Haus gewohnt, so in einem guten Viertel in München, so eher villaartig mit großem Garten. Und dieses Haus stand leer. Und sie hatte den Eindruck, dass sie mal fragen soll, ob sie vielleicht dieses Haus übernehmen können. Sie wäre von sich aus. Und jetzt sind sie in dieses Haus gezogen. Und sie sagt, es geht ihr zu schnell, wie Gott sie auf einmal segnet. Sie ist mit ihrem Mann auch dazu am Starnberger See zum Wochenende und hat sich gefragt, wie kann ich denn so blöd sein, mit ihm ein Doppelzimmer zu nehmen. Ich hätte ja noch ein extra Zimmer dazu nehmen sollen, falls es zu krass wird. Und dann war das ein wunderbares Wochenende mit ihrem Mann zusammen. Das war so ein Monat, bevor sie dann dieses Eheversprechen eingelöst haben. Und Gott segnet sie halt auf einmal ohne Ende. Sie können in dieses Haus ziehen zu einer erschwinglichen Miete. Und die Ehe ist wiederhergestellt. Jetzt hat er dann schon gleich ein seelsorgerliches Gespräch geführt mit jemand anders, wo die Ehe auch am Zerbrechen ist. Und ich bin mal gespannt, was die vielleicht noch für ein Segen sind für andere Ehen, die drauf und dran sind, ihre Ehe hinzuschmeißen. Und es hat mich so begeistert, so. Ich habe damit für sie gebetet, habe gehofft, geglaubt und dachte auch, okay. Weil ich ja auch wusste, persönliche Prophetie ist heikel. Wenn sie von Gott gesagt bekommt, halte fest an deiner Ehe, dann hängt es ja auch damit zusammen, wie ihr Mann reagiert. Und wenn ihr Mann halt einfach nicht mitmacht oder auch nicht kann. Und es hat mich eben sehr begeistert, dass sie jetzt ihren Durchbruch erlebt hat, der völlig unvorhersehbar war und dass Gott sie auf einmal so segnet. Und das möchte ich einfach zur Ermutigung weitergeben. So, es gibt den Durchbruch, es gibt Leute, die Durchbruch erleben, auch wenn es vielen so geht, dass es diesen Durchbruch halt nicht gibt. Und das ist so toll. Es gibt eine Bibelstelle, die ich nie verstanden habe, bis dann mal jemand eine Auslegung gebracht hat. Zwar gibt es diese Stelle, wo Johannes der Täufer Jesus fragt, ob er der Messias ist, so ungefähr. Und Jesus antwortet, Blinde sehen, Lahme gehen, Gefangene werden befreit, Aussätzige werden rein und selig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Und ich habe nie verstanden, was er damit gemeint hat. Und dann war die Auslegung, Jesus sagt, ja, ich heile Kranke, ich befreie Gefangene, ich tue das, auch wenn du auf deine Heilung hoffst, auch wenn du noch im Gefängnis bist. Und selig bist du, wenn du keinen Anstoß an mir nimmst, wenn ich andere heile, wenn ich andere befreie und ich nicht. Und wenn du mir vertraust, dass deine Zeit kommen wird und dass du deinen Durchbruch erleben wirst, dass du deine Heilung erleben wirst. Oder ärgerst du dich an mir, dass ich andere segne und ich nicht? Also ich will euch ermutigen, euch am Durchbruch anderer zu freuen, mit anderen mitzufreuen, sich nicht darüber zu ärgern, sondern sich gegenseitig die Sachen zu erzählen und sich daran zu freuen und eben darauf zu vertrauen, dein Durchbruch kommt auch. Das ist auch ein sehr schöner Punkt, nämlich dass Gott der Herr der Durchbrüche ist. In Micha 2, Vers 13 steht es, der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen, der Herr an ihrer Spitze. David hat Gott als den Herrn der Durchbrüche bezeichnet. Und immer wieder, wenn die Philister kamen und ihn bedroht haben, hat er Gott gesucht. Gott hat ihm Anweisungen gegeben, wie er reagieren soll und hat dann auch den Durchbruch erlebt. Und er hat ihm gesagt, es ist der Herr der Durchbrüche und nicht der Herr des Durchbruchs, weil er nämlich mehrere Durchbrüche gebraucht hat. Und wenn in deinem Leben Widerstand ist und du bist gerade durch ein Ding durchgegangen und der nächste kommt und der ist noch größer, dann vertraue darauf, dass Gott dir den Sieg geben wird und dass er für dich auch der Herr der Durchbrüche ist. Also suche Gott, dass er dir den Durchbruch gibt und den Sieg gibt und die Strategie dafür. Und das Schöne ist, dass Gott für uns ist und dass er mit uns kämpft und mit uns streitet. Und dass wir darauf hoffen dürfen, dass er uns hilft, dass er uns beisteht, dass er uns Hoffnung gibt, wenn wir auf den Durchbruch warten. Gut, das war jetzt mal die Predigt. Man könnte noch sehr viel sagen. Jeder Punkt wäre teilweise auch eine eigene Predigt. Ich habe auf meiner Homepage auch ein paar Sachen. Zum Beispiel über dieses Selig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt, habe ich eine eigene Predigt. Oder über das Herz, wie man das Herz bewahrt, habe ich so eine kleine Animation, also so ähnlich wie hier, nur sehr viel ausführlicher und sehr viel mit kleinen Gimmicks, kleinen Animationen. Genau, bei jocke.de findet man das alles. Und ich denke, ich würde noch gern einfach beten für diejenigen, die das betrifft. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht an euch vorbeigeredet. Und dass wir auf unseren Durchbruch vertrauen dürfen und hoffen dürfen und dass Gott uns einfach beisteht in der Zeit, wo es halt noch nicht ist. Und dann habe ich noch einen Eindruck für die Gemeinde. Ich habe nämlich ähnlich wie in Südkorea gefragt, ob Gott euch was sagen möchte. Und es ist immer sehr spannend, wenn man Eindrücke hat. Man weiß manchmal nicht, was die bedeuten und ob die Leute was mit anfangen können. Und kommt sich dann ein bisschen blöd vor, wenn man es dann weitergibt. So was kann das jetzt bedeuten? Und ich habe es natürlich im Vorfeld schon dem Frieder gegeben, er hat es auch weitergegeben und hat mir die Freiheit gegeben, ob ich es nun erzähle oder nicht. Und ich bin jetzt einfach mal zu keck, das zu erzählen, aber erst nach dem Gebet. Gut. Okay, wenn ihr mitbeten wollt, tut es gerne in eurem Herzen. Ihr dürft auch gerne die Hand auf euer Herz legen, wenn ihr meint, okay, das ist hilfreich. Oder wenn ihr aufstehen wollt. Und es gibt dann nachher noch ein Gebetsteam, die dann auch für euch beten. Dann könnt ihr das ja auch nochmal gerne aufgreifen. Und ich bin auch gern dabei, mitzubeten und auch zu schauen. Aber jetzt erstmal das Gebet. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mit uns bist und dass du für uns bist und dass du mit uns gehst. Danke, dass du der gute Hirte bist, der mit uns durchs finstere Tal geht und der versprochen hat, dass er uns leiten wird auf rechter Straße, allein um seines Namens willen. Und dass er mit uns durchs finstere Tal geht und dass er uns zum frischen Wasser und zu den grünen Auen führt. Und dass er vor uns einen Tisch deckt im Angesicht der Feinde. und dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden unser Leben lang, weil du unser guter Hirte bist, weil du für uns bist. Danke, dass du der Herr der Durchbrecher bist und dass du der Sieger bist und dass du all die Unmöglichs, all die Schwierigkeiten, all die Sünde, all die Krankheit, all die Hoffnungslosigkeit, die Enttäuschung, Verbitterung, dass du die mit ans Kreuz genommen hast, dass du darüber den Sieg hast und dass du ausgerufen hast, es ist vollbracht. Und danke, dass wir das für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und ich bitte dich, dass du jetzt neu Hoffnung ausgießt über uns, dass du uns neu ermutigst, dass du eine frische Brise des Heiligen Geistes schickst. Und setze diese Ermutigung jetzt frei über uns, über euch. Setze diese Hoffnung frei, setze diesen Glauben neu frei, dass Gott gut ist, dass er es gut mit euch meint, dass er mit euch ist und dass er für euch auch der Herr der Durchbrüche ist. Und dass er, ja, dass der Durchbruch kurz bevorsteht und dass er kommen wird und dass es gar nicht eine Frage ist, ob er kommt, sondern es ist einfach die Frage, wie lange es noch dauert. Und ich spreche euch zu, der Durchbruch wird kommen. Und er ist der Gott der Hoffnung und der Gott der Liebe und er ist der Vater aller Vaterschaft. Und er will Gutes für uns. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und der Dieb kommt nur, um zu rauben, zu morden und zu stehlen. Und ich setze dieses Leben frei über euch, das göttliche Leben, das Leben im Überfluss, das Leben, das sich wirklich lohnt, das Lebensqualität hat. Und da, wo Dürre ist, da, wo Mangel ist, will ich das eintauschen gegen deinen Überfluss, gegen deinen Reichtum, Jesus. Du bist der Gott allen Reichtums. Danke, dass du der Tröster bist, Heiliger Geist. Du bist derjenige, der bei uns bleibt, der uns nicht im Stich lässt, der uns nicht als Weisen zurücklässt. Du bist der Tröster, du bist der Beistand, du bist der Helfer. Und so bitte ich dich jetzt, dass du ganz persönlich jedem Einzelnen, der das braucht, in sein Herz dieser Helfer bist, dieser Tröster, dieser Beistand, dass du neuen Glauben freisetzt, neue Hoffnung, neuen Durchhaltemut, dass du die Offenbarung erneuerst. Und da, wo wir uns fragen, ob wir richtig gehört haben, ob das noch dran ist, ob das vielleicht daran scheitert, dass jemand anders da im Weg steht, oder wo wir uns selber fragen, ob wir schuld sind, dass du ein neues Wort gibst, dass wir wieder Hoffnung haben, wieder Glauben haben, durchzuhalten. Und ich danke, dass wir nicht alleine sind, dass wir uns gegenseitig haben, dass du die Gemeinde auch installiert hast, dass wir nicht Einzelkämpfer-Christen sind, irgendwelche Rambo-Christen, die sagen, ich kann das alleine, ich brauche keinen anderen. Danke, dass du uns die Gemeinde gegeben hast, dass wir Geschwister haben, die für uns einstehen, die mitleiden, die mitkämpfen, die mithoffen, die uns ermutigen, die uns auch darauf hinweisen, wo wir tolle Sachen haben, die uns gar nicht mehr bewusst sind, weil sie so selbstverständlich sind. Und ich danke dir, dass du lebendig bist und dass auch der Glaube lebendig ist. Und so spreche ich nochmal neu dieses Leben aus über uns. Gut, ich hatte für euch gebetet, für die Gemeinde. Ich hoffe, dass ich mich noch richtig daran erinnere, weil es schon wieder länger her war. Ja, ich hatte nämlich gesehen, dass ihr einen großen Bilderrahmen mit sehr viel Mühe und Aufwand gestaltet habt. Es war so ein Metallrahmen, der auch ein bisschen verschnörkelt war. Er war riesengroß, vielleicht so die ganze Fläche hier. Und ihr habt den mit großem Aufwand auch in der Gemeinde aufgehängt, geschaut, dass es genau mittig ist und hier noch und da noch. Und es war also sehr viel Aufwand, diesen Bilderrahmen herzustellen, ihn zu säubern, ihn zu polieren, auf Hochglanz zu bringen, ihn auch wirklich super aufzuhängen am richtigen Platz. Das Ding war aber, dass der Bilderrahmen leer war. Da war kein Bild drin. Und man kann Bilder aufhängen ohne Rahmen. Das geht. Ein Bilderrahmen ohne Bild macht nicht so viel Sinn. Ein Bild mit Bilderrahmen ist auch sehr schön, aber ein Bilderrahmen ohne Bild, schwierig. Ich habe keine Ahnung, was das für euch bedeutet, aber ich habe Gott noch ein bisschen gefragt, was könnte dieses Bild sein? Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es eure Gemeinde ist. Genau, das war jetzt der Eindruck. Das habe ich schon weitergegeben und jetzt gebe ich die Staffel weiter.
Ja, wir haben den Eindruck bewegt im Leitungsteam. Ich habe ihn auch David weitergegeben und mit der Heike. Und wir haben das einfach so miteinander total bewegt. Und wir wurden, je mehr wir den bewegt haben, umso fröhlicher und glücklicher und sind. Aber wir werden beim nächsten Mitgliedertreffen darüber sprechen. Der Termin dafür steht noch nicht fest, aber das wird echt ein Thema sein. Und ich glaube, ihr werdet von unserer Begeisterung angesteckt sein. Aber jetzt sind wir erstmal begeistert, dass du da warst. Vielen Dank, Jockey. Ich fände es super, wenn du mal wiederkommst, aber das liegt wahrscheinlich an uns beiden, dass das passiert. Ja. Genau. Und ich denke, es ist auch Zeit, dass wir jetzt einen Schluss machen, oder? Ja, so allmählich, klar. Dann stehen wir doch auf und gehen einfach mit dem Segen und der Sendung Jesu Christi.